DPU Podcast. Dentistry und Medicine innovativ denken. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nick Pichler und als Host des DPU Podcasts spreche ich mit renommiertesten Expertinnen und Experten zum Thema Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Diesmal geht es wieder um ein sehr spannendes Thema, und zwar um das Fasten. Ist es viel mehr als Nahrungsverzicht? Was löst es in uns wirklich aus? Wie wichtig ist es in der Prophylaxe von Krankheiten? Und wie fastet man eigentlich richtig? Dazu habe ich einen der Top-Experten eingeladen, und zwar den Zentrumsleiter der Biosciences an der Danube Private University, dem Human Biochemiker Professor Dr. Peter Engel. Lieber Herr Professor Engel, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr.
Schön, dass Sie da sind. Lieber Herr Professor Engel, das Fasten. In Deutschland ist die Zustimmung zum Fasten wesentlich höher als in Österreich, insbesondere bei jüngeren Altersgruppen. Der Fokus liegt hier auf dem Verzicht von Genussmitteln wie Alkohol und Süßigkeiten. In Österreich hingegen steht die körperliche Entgiftung und Gewichtsreduktion im Vordergrund, mit Intervallfasten als beliebteste Methode. Was ist eigentlich der Nutzen von Fasten? Was bringt es mir?
Also man sollte sehen, dass man durch diesen Verzicht natürlich erst doppelt und dreifach zurückbekommt. Es ist ein Gewinn, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Also es ist wesentlich besser aus meiner Sicht, auf bestimmte Dinge nicht zu konsumieren. Dann geht es einem von alleine schon besser. Aber das Fasten führt, so wie ich es empfehle, führt zu einer doch sehr starken Stoffwechselveränderung im Körper. Mhm. Und das lässt sich eben nicht erreichen, wenn man mal einen halben Tag oder einen Tag fastet, sondern man muss diese Stoffwechselveränderungen provozieren. Mhm. Und das ist übrigens ein lange etabliertes System, was unser Stoffwechsel kann, mhm. weil wir aus evolutionärer Sicht mehr an Mangel angepasst sind als an den Überfluss, den wir alle genießen. Also wir haben im Verlaufe der Evolution Methoden entwickelt, eben eine begrenzte Verzicht auf Nahrung ohne nennenswerte Leistungseinbußen zu überwinden. Und wir haben also mehr Tools, eben solche Mangelsituationen zu überdauern, als mit Überfluss umzugehen. Der Überfluss ist ja erst in den letzten 100 Jahren so manifest geworden. Und mit dem Überfluss können wir natürlich nicht gut umgehen. Das sieht man ja auch daran, dass Ernährung und Bewegungsmangel dann eben die Ursachen für die meisten Zivilisationserkrankungen darstellen. Und da ist auch der Sinn des Fastens, und ich spreche jetzt über dieses langfristige Fasten, also 7 bis 10 Tage, dass da natürlich ein nachhaltiger Effekt erreicht werden kann, in Kombination mit natürlich einer Umstellung der Ernährungsgewohnheiten. Ja? Und das ist eigentlich das Zentrale. Das ist das Zentrale, was man vom Fasten erwarten kann.
Ja? Bedeutet das also, wenn ich im Mangel lebe, lebe ich gesünder?
Im Endeffekt schon, wenn es eine begrenzte Zeit ist. Natürlich, der Mangel sollte nicht übertrieben werden, das ist natürlich klar. Wenn man jetzt eine längere Zeit im Überfluss gelebt hat, dann bedarf es schon einer konsequenten Umstellung. Und das ist auch der Hinweis darauf, dass wenn man keine Fastenerfahrung hat, wirklich mit einem erfahrenen Fastenbegleiter diese Fastenzeit durchstehen soll, weil es ist nicht alles dann gleich Gold, was glänzt, sondern man muss eben auf die Erwartungen, die man daran hat, vorbereitet werden, beziehungsweise was dann passieren kann während des Fastens.
Was glänzt da nicht wie Gold?
Ja, also wenn man zum Beispiel so ein längerfristiges Fasten macht, das beginnt ja in der Regel mit einer Vorbereitungsphase und dann das eigentliche Fasten dann mit einer Entlastungsphase, also mit einer provozierten Darmentleerung, wobei darüber es natürlich auch unterschiedliche Meinungen gibt, aber diese provozierte Darmentleerung, die beschleunigt dann die Umstellung in den katabolen Stoffwechsel und dadurch kommt es natürlich zu dramatischen Veränderungen im Körper. Es kann zum Beispiel durch einen massiven Blutdruckabfall kommen. Und da muss man natürlich die Fastenden darauf vorbereiten, dass man dann Vorkehrungen trifft, dass eben nichts passiert. Ja, das heißt also, man muss vorsichtig aufstehen, wenn man gelegen hat. Das heißt, es kann einem schwindelig werden. Man neigt zu Kopfschmerzen, man muss eine hohe Flüssigkeitsaufnahme haben. Also man muss schon mehr oder weniger mit einem erfahrenen Fastenbegleiter darauf vorbereitet werden, was kann passieren. Und wenn jemand gesundheitlich eingeschränkt ist, dann sollte man tatsächlich auch einen kundigen Arzt mehr oder weniger befragen, auch in einer Fastenklinik, und wirklich bei gesundheitlichen Einschränkungen Vorsicht walten lassen. Das ist natürlich das allererste, was man tun sollte. Und wenn man nämlich einen falschen Einstieg in das Fasten hat, dann macht man es nicht wieder. Ja? Und das kann, dem kann man vorbeugen, dass man letztendlich eine gute Fastenerfahrung macht und dann eben auch das Bedürfnis hat, immer wieder zu fasten. Weil wenn man es richtig macht, hat man einen nachhaltigen Effekt. Und der nachhaltige Effekt ist vielfältig. Ja.
Was wäre so Ihres Erachtens nach der absolut falscheste Einstieg ins Fasten, den man machen kann?
Der absolut falscheste Einstieg, wenn man das nicht einbettet in eine Zurückgezogenheit, sondern einfach den normalen Tagesablauf so weitermacht, nur nichts isst. Das ist eigentlich das Falscheste, was man machen kann. Ja? Sondern man sollte zu Fasten beginnen, wirklich in einer geschützten Atmosphäre. Und natürlich am besten ist, in einer Gruppe zu fasten, in einer Gruppe von Gleichgesinnten, wo dann eben auch der Austausch stattfindet über das Fasten. Und diese geschützte Atmosphäre sollte möglichst reizarm sein. Man sollte also wirklich eine Auszeit vom Alltag nehmen. Und man kann sich dann selbst gut beobachten und kann genau beobachten, wie man reagiert und letztendlich dann eben auch entsprechende, ja, negative Auswirkungen, die unweigerlich kommen werden zu Beginn, dann eben erkennen und auch gegensteuern. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Erfahrungen sehr positiv. Und mit der Häufigkeit des Fastens wird natürlich auch mit der Fastenerfahrung, weiß man, wie man mit sich umgehen kann, und dann wird die Nachhaltigkeit umso besser. Ja?
Vielleicht noch einmal, was sind so die wirklich negativen Dinge, die da gleich am Anfang passieren können? Wovor muss man da ein bisschen Angst haben oder muss man keine Angst haben? Oder?
Also eigentlich braucht man, wenn man gesund ist, braucht man keine Angst zu haben. Ja. Wenn man eben eine chronische Erkrankung hat und Medikamente zu sich nehmen muss, dann muss man natürlich das mit einem kundigen Arzt besprechen. Meinetwegen, wenn man blutdrucksenkende Mittel zu sich nimmt und dann eben fastet und der Blutdruck dann noch weiter absinkt, dann muss man natürlich letztendlich darauf aufpassen und reagieren. Oder wenn man Typ-2-Diabetiker ist und Antidiabetika nimmt, dann kann der Blutzuckerspiegel natürlich dann eben auch rasch absinken und zu stark absinken. Das heißt also, auf diese Eventualitäten muss man dann gefasst sein. Und wenn man diese gesundheitlichen Einschränkungen hat, dann wäre es empfehlenswert, das erst in einer Fastenklinik zu machen, wo man eben unmittelbar unter ärztlicher Betreuung ist, wo man eben auf solche Eventualitäten reagieren kann. Wenn man stoffwechselgesund ist, dann braucht man diesbezüglich keine Angst zu haben, weil der Körper wirklich in der Lage ist, gegenzusteuern. Und die Ängste, die man dann vom Fasten hat, dass man eben an unendlichen starken Hunger bekommt oder andere gesundheitliche Effekte hat, das ist eigentlich unbegründet. Ja, das ist unbegründet. Also ein Stoffwechselgesunder verträgt das eigentlich in der Regel sehr, sehr gut. Man hat so die Vorstellung, dass man unendlich starken Hunger bekommt. Also die meisten Fastenden nach dem Entlastungstag verspüren keinen Hunger. Ja, die meisten. Es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, aber die meisten verspüren keinen Hunger und sind nach 2-3 Tagen auch körperlich so in der Lage, eben auch den Körper wieder zu belasten. Natürlich im gewissen Level, keinen Leistungssport zu machen, aber man kann dann eben durchaus wandern, Radfahren, schwimmen, Yoga, Meditation, Austausch mit anderen Fastenden. Also man bleibt körperlich aktiv und man wird im Verlaufe der Tage energetisiert. Man schöpft also Energie. Ja, und das ist für einen Außenstehenden kaum nachzuvollziehen, weil man ja nur wenige Kalorien zu sich nimmt während des Fastens. Ja?
Da frage ich Sie jetzt natürlich als Experten. Ich kann mir das gerade so gar nicht vorstellen. Bei mir weiß man zum Beispiel auch, mein Team weiß, wenn ich nichts gegessen habe bis zum Mittag, ist besser, man spricht mit mir wenig. Weil dann wäre ich auch ein bisschen grantig.
Ja, ja?
Also es geht auch auf die Psyche, der Hunger, den ich dann empfinde.
Ja, definitiv. Das geht mir genauso. Das heißt also, aber während der Fastenzeit findet das nicht statt, weil eben durch diese Stoffwechselumstellung der Körper kompensatorisch letztendlich dann gegensteuert. Und es finden massive Stoffwechselveränderungen statt, die so im Verlaufe der ersten 3-4 Tage sich steigern. Und der Körper kann das wirklich sehr gut kompensieren. Alles, wie gesagt, vorausgesetzt beim Stoffwechsel gesunden. Mhm. Dann kommt es eben nicht zu diesen Phänomenen.
Ja? Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, was geht da im Körper vor? Also ich glaube, ich habe auch richtig verstanden, es ist ja nicht nur die Fastenzeit per se. Es gibt eine Vorbereitungszeit, die Fastenzeit und eine Nachbereitungszeit, nach dem Fasten. Genau. Aber was geht da im Körper vor? Was passiert da?
Also wir greifen ja, um unseren Energiebedarf zu decken, auf Kohlenhydrate, auf Fette und Eiweiße zurück. Ja? Und die Kohlenhydratreserven, die wir im Körper haben, die reichen in der Regel nur für einen Tag. Das heißt also, die sind relativ rasch aufgebraucht. Unsere Organe brauchen allerdings, allen voran das Gehirn, das Nervensystem, brauchen Glucose, also Traubenzucker. Und wenn unsere Traubenzuckerreserven aufgebraucht sind, dann geht es uns natürlich nicht gut. Und das muss der Körper kompensieren. Und der Körper hat die Möglichkeit, aus Eiweißen, aus Aminosäuren, diese Glucose wieder zu bilden. Der Nachteil der ganzen Chose ist, dass wir dann Eiweiß abbauen. Und das wird ab und zu mal auch als Nachteil des Fastens dargestellt, obwohl man da auch mehr oder weniger das entkräften kann, weil in dieser Anfangsphase ist das zwar der Fall, dass wir Proteine abbauen, aber wir haben Sparmechanismen bei uns im Körper, die dann letztendlich den Glukoseverbrauch vermindern und es geht dann auf unsere Fettreserven. Das heißt also, der Fettstoffwechsel wird enorm stimuliert. Wir bauen also Fett ab. Zunächst einmal das Fett, wenn zum Beispiel die Leber verfettet ist, dann geht es erstmal diesem Fett an den Kragen. Also wer eine Fettleber besitzt und fastet, der wird feststellen, dass nach einem zehntägigen Fasten die Fettleber deutlich reduziert werden kann. Und das viszerale Fett, also das Fett, welches unsere inneren Organe umgibt, nimmt auch drastisch ab. Der Cholesterinspiegel sinkt, der Blutdruck sinkt, der Blutzuckerspiegel sinkt. Aber das hält sich alles im Rahmen bei einem Stoffwechselgesunden, aber auch bei einem gesundheitlich Eingeschränkten. Mhm. Und alle Effekte zusammen sind sehr nachhaltig und können zum Beispiel provoziert werden durch diesen letztendlich provozierte Darmentleerung. Ja? Mhm. Und das nennt man dann den Ketonkörperstoffwechsel. Das heißt also, das Gehirn kann sich umstellen auf Ketonkörper, aber das geht auch nicht so rasch, sondern das braucht einige Tage. Mhm. Und von daher ist dieses kurzfristige Fasten eigentlich diesbezüglich wenig sinnvoll, weil man eben nicht in diese Stoffwechselphase kommt. Ja? Als generelle Ernährungsempfehlung, dass man eben lange Pausen zwischen den Nahrungsaufnahmen macht, das ist eigentlich eine generelle Ernährungsempfehlung, die wir alle so befolgen sollten. Also nicht dauernd essen, keine Zwischenmahlzeiten, wenig niedermolekulare.
Was wären so die Pausen?
Die Pausen sollten mindestens 6 Stunden sein, 5 okay. bis 6 Stunden. Also man sollte sich richtig satt essen, aber dann zwischendurch überhaupt nicht. Also das tut den meisten gut. Ich meine, es gibt nicht den einen Königsweg, aber den meisten tut es gut. Und das wäre eine Empfehlung, lange Pausen zwischen den Nahrungsaufnahmen zu machen. Und natürlich sollte man sich auch irgendwann mal mit der Qualität der Nahrungsmittel auseinandersetzen und bestimmte Dinge halt einfach weglassen.
Ja. Das würde ich gerne später noch zu sprechen kommen. Ich höre immer wieder, die Darmentleerung ist so essentiell beim Fasten. Warum ist das so wichtig?
Also im Darm passieren natürlich ganz entscheidende Dinge. Das heißt also, die Verdauung findet statt, und die Ausscheidung findet statt. Und wenn man den Darm entleert, dann entfernt man zum Beispiel auch die Gallensäuren, die von der Leber produziert werden. Also man stimuliert auch den Leberstoffwechsel enorm. Okay. Ja, aber wenn man den Darm stilllegt, dann wird auch das Hungergefühl bei den meisten zurückgehen. Ah, okay. Und das ist der Trick, den die meisten dann empfinden. Ja? Also das wäre erstmal so das Positive, was bei dieser Darmentleerung dann stattfindet. Mhm. Man kommt schnell in diese katabole Stoffwechsellage und die Wirkungen sind dann schon relativ drastisch. Mhm. Ja. Es gibt natürlich aber auch negative Stimmen zu der Darmentleerung, weil das ist doch schon eine Belastung, weil das Mikrobiom geht ja auch verloren. Mhm. Das heißt also, man scheidet natürlich die Bakterien aus, die in unserem Darm drin sind. Aber Hand aufs Herz, es ist ja häufig so, dass viele ein gestörtes Mikrobiom haben durch ihre Fehlernährung oder zumindest einen Teil davon. Und dann kann man eben auch das Fasten mit Darmentleerung nutzen, um sein Mikrobiom wieder vielleicht anders aufzubauen. Und darum ist diese Phase nach dem Fasten so unendlich wichtig. Eigentlich viel wichtiger als das Fasten selbst. Das heißt also, man kann eigentlich die meisten Fehler kann man nach dem Fasten machen, in der Rekonstitutionsphase. Und da muss man eben wirklich, ja, ich muss sagen, konsequent sein und sich wirklich mindestens genauso lange wie das Fasten selbst an diese Umgewöhnung oder Wiedereingewöhnungsphase. Und man sollte, wenn es geht, nicht mehr in die alten Gewohnheiten zurückfallen, wenn die alten Gewohnheiten mehr oder weniger nicht so zuträglich sind. Also eine Woche Fasten pro Jahr und 51 Wochen Fehlernährung würden das nicht kompensieren. Ja? Das heißt also, die Ernährungsform ist wirklich sehr, sehr wichtig und auch das Nachbereiten des Fastens. Und man sollte wirklich versuchen, dann eben nachhaltig eben eine gewisse Ernährungsumstellung durchzuführen. Ja? Und das kann zum Beispiel sein, dass man weitestgehend auf niedermolekulare Zucker verzichtet.
Was wäre das zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, das beste Beispiel sind diese Softdrinks mit sehr viel Zucker.
Ja.
Ja. Es wird ja immer dann empfohlen, das heißt also Nahrungsmittel mit Süßstoffen oder Süßungsmittel zu nehmen oder Zuckeraustauschstoffen. Das wäre auch nicht zu empfehlen, weil durch den süßen Geschmack werden auch Dinge bei uns im Körper ausgelöst, die nicht zuträglich sind, um seine Kalorienaufnahme zu vermindern. Ja. Das heißt also, man muss seinen süßen Geschmack abtrainieren. Und dazu gehört auch der übermäßige Konsum von Obst oder auch Fruchtsäften. Das sind alles Dinge, die eigentlich nicht so gesund sind, wie man eigentlich denkt.
Das glaubt man eigentlich immer.
Das glaubt man eigentlich gar nicht.
Man glaubt es immer, ja.
Stimmt. Ja, Obst ist gesund, aber klar, wenig Obst ist gesund. Ja. Ja, aber Obst hat auch Zucker.
Ja. Das sind so Obstsorten. Also zwei Dinge. Was wäre zum Beispiel so ein Drink? Wir sollen ja auch viel trinken. Was ist am besten, wenn wir
Wasser
trinken?
Wasser. Einfach Wasser, ja. Einfach Wasser.
Das muss ich da gerne mal nachfragen, und Wasser in einer Plastikflasche, gut oder nein?
Also Getränke aus Plastik, das ist aus ganz anderen Gründen, wäre das auch nicht zuträglich. Also Getränke sollten entweder in Glas oder Keramik sein. Und wenn man fastet, dann trinkt man ja mindestens 2 bis 3 Liter pro Tag und man sollte da früh morgens schon anfangen, direkt nach dem Wachwerden. Und man kann das in einer Thermoskanne abfüllen und morgens dann direkt nach dem Wachwerden dann direkt warmes Wasser trinken. Das ist übrigens auch bei dem Nichtfastenden, könnte das eine Möglichkeit sein, gut in den Tag zu kommen. Ja? Und also die Flüssigkeitsaufnahme während des Fastens ist extrem wichtig man kann eigentlich nicht genug trinken. Ja?
Das ist das Spannende, wenn ich mit Leuten spreche, die so fast gefastet haben. Es gibt ja nur Flüssigkeitsaufnahme. Es gibt ja dann Gemüsebrühe und so irgendwie, weil sonst nimmt man ja tatsächlich nichts zu sich, oder?
Ja, also Gemüsebrühe und eventuell, also bei einigen Fastenprotokollen nimmt man dann eben einmal pro Tag einen gemischten Frucht-Gemüsesaft zu sich und einmal eben so eine Gemüsebrühe. Der Frucht-Gemüsesaft ist eher dann wegen der Vitamine, die man dann zu sich nimmt und die Gemüsebrühe eher wegen den Mineralstoffen, die man dann zu sich nimmt. Da ist keine Einlage drin und die Kalorienaufnahme ist dann natürlich deutlich reduziert. Ja? Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Ja?
Vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie ist der Ablauf des Fastens? Sie haben gesagt, es gibt eine Vorbereitungszeit, esse ich dann schon weniger oder
man isst weniger und anders, es sei denn, man ernährt sich sonst schon letztendlich etwas anders. Also es sollte auf jeden Fall sehr gemüselastig sein.
Okay.
Ja, sehr gemüselastig.
Ballaststoffe.
Ballaststoffe, genau. Ballaststoffe, gemüselastig, das auf jeden Fall. Man sollte also möglichst auf Genussgifte verzichten. Also wenn man es schafft, keinen Alkohol. Ja, und alle möglichen niedermolekularen Kohlenhydrate sehr, sehr stark reduzieren.
Nudeln weg.
Ja, genau. Also alles.
Laktose auch und sowas?
Ja. Laktose gehört ja auch, das ist ein Disaccharid, das gehört auch zu den niedermolekularen. Also die braucht man eigentlich nicht. Also und Gemüse hat eben genug. Gut, da gibt es unterschiedliche Gemüsesorten, da kann man sich gut erkundigen. Da gibt es sehr, sehr kompetente Protokolle, was man letztendlich dann zu sich nehmen kann. in der Vorbereitungszeit, also in der Woche vor dem Fasten.
Eine Woche ist es circa vom Fasten.
Wenn ich eine Woche faste oder 7 bis 10 Tage faste, dann sollte die Vorbereitungsphase auch ähnlich lang sein.
Ähnlich lang, okay.
Und man kann da viel mit Suppen machen, okay. Auch mit Suppen mit Einlage, viel Püriertes kann man zu sich nehmen. Okay. Ja. Und das wäre eigentlich schon so das Ratsame. Ja.
Okay.
Einige verzichten auch auf Kaffee, aber da gibt es auch unterschiedliche, mehr oder weniger Auffassungen. Ja. Aber man muss jetzt nicht auf alles verzichten, was einem lieb ist. Aber zumindest Alkohol und zu viel Zucker. Also man kann sagen, gemüselastig. Auch Fleisch und Wurst und Käse, das ist auch problematisch. Also die tierischen Nahrungsmittel sollte man schon etwas reduzieren. Ja.
Also wenn man dann so manche hört, die sagen, ich gehe morgen fasten, aber heute gebe ich es mir noch voll.
Nein, das ist absolut.
Ein Schnitzel und so, das ist
völlig kontraproduktiv. Absolut kontraproduktiv.
Was passiert dann eigentlich?
Ja, weil dann fühlt man sich sehr, sehr unwohl. Das okay. heißt also, und dann sagt man, dann das Fasten ist nichts, ja, für mich.
Okay. Ne? Das wäre so ein schlechter Einstieg.
Das wär so ein ganz schlechter Einstieg. Mhm. Ja? Also dann verhagelt man sich den guten Effekt des Fastens. Mhm. Also man muss wirklich oder man sollte sich vorbereiten. Mhm. Und noch viel wichtiger ist die Nachbereitung. Mhm. Ja? Wenn man also zum Beispiel direkt nach dem Fasten brechen, mhm. ja, dann eine ganz normale Kost zu sich nimmt, ich sag's mal Schweinsbraten mit Klöße und Soße, mhm. dann geht's einem anschließend ziemlich schlecht.
Mhm.
Ja, ziemlich schlecht.
Wie merkt man das? Wie kann man sich
das weil man gastrointestinale Beschwerden bekommt. Okay. Im Endeffekt, das geht bis zum Erbrechen, das geht bis zu Schmerzen.
Ja.
Ja, dann kriegt man natürlich Verstopfung. Ja.
Okay.
Der Darm ist ja noch träge. Ja, und man muss den Darm wieder langsam aufbauen. Man hat ja noch nicht ein ausreichendes Mikrobiom. Mhm. Ja. Die Darmsäfte sind jetzt noch nicht so etabliert wie sonst und man muss das langsam aufbauen.
Mhm.
Und da gelten im Endeffekt genau die gleichen Regeln wie bei der Vorbereitung, nur eben müssen sie doch deutlich eingehalten werden. Also gemüselastig, mit viel Ballaststoffen und man kann am Anfang auch mehr oder weniger, ja, auch ein bisschen püriertes was zu sich nehmen, das ist dann noch leichter verdaulich. Also von daher, da gibt es gute Rezepte, aber summa summarum kann man sagen, alles sehr gemüselastig. Und das sollte man vielleicht auch rüber retten in seine weitere Ernährung.
Mhm.
Ja? Und das wäre eigentlich so würde dann die Nachhaltigkeit dann schon deutlich gesteigert werden. Deutlich gesteigert werden.
Das bedeutet, wenn ich jetzt, sagen wir, 10 Tage Fasten, wirkliches Fasten habe, habe ich eigentlich einen Fastenvorgang von 30 Tagen. 10 Tage Vorbereitung, 10 Tage Nachbereitung,
ja, so
30
man,
Tage
genau,
ist sozusagen
genau,
diese. Genau. Das bedeutet ja eigentlich, also ich kenne jetzt zahlreiche, die so Intervallfasten machen.
Ja, ja.
Was, jetzt interessiert mich natürlich Ihre Meinung zum Intervallfasten.
Ja, meine Meinung dazu. Intervallfasten lässt sich natürlich ganz gut untersuchen, weil man ziemlich viele Freiwillige kriegt, die das mal einen Tag machen. Die Nachhaltigkeit des Intervallfastens ist natürlich dann in Frage zu stellen, weil man muss das natürlich sehr, sehr lange verfolgen. Ja? So einen Tag Intervall zu fasten, naja gut, okay. Man müsste das verfolgen über mehrere Jahre, wenn man tatsächlich einen Tag in der Woche oder 2 Tage in der Woche letztendlich dieses Intervallfasten macht. Aber Hand aufs Herz. Die Ernährungsform sollte so sein, dass man viele lange Pausen macht zwischen den Nahrungsaufnahmen. Ja? Und das ist im Endeffekt, sollte man Intervallfasten eigentlich immer. Man sollte eigentlich immer mehr oder weniger lange Abstände halten. Und zwar, das hängt einfach damit zusammen, dass wenn wir permanent essen, wir kommen nicht in die katabole Phase. Wir speichern immer alles und wir nehmen dann in der Summe mehr Kalorien zu uns, als wir dann eben verbrauchen. Das heißt also, die Intervalle sind im Endeffekt eigentlich das Normale. Man sollte eben Pausen machen und das keine heißt, Zwischenmahlzeiten.
Ja? Das heißt, es nicht einen Tag essen, einen Tag nicht essen, sondern immer diese 5 bis 6 Stunden.
Ja, immer diese 5 bis 6 Stunden. Intervalle. Ja, genau.
Ja.
Und auch das Verhalten beim Essen. Wir essen fast alle zu schnell, kauen nicht richtig. Ja, das sind alles so diese Ernährungsverhalten, die Verhaltensweisen, die wir von Kindesbeinen an mehr oder weniger, wie wir geprägt wurden. Und was wir gerne essen, das kriegen wir das ganze Leben nicht los.
Was ist das Negative, wenn man zu schnell isst?
Ja, weil der Speisebrei dann eben nicht so ganz zerkleinert ist.
Und dann passiert Folgendes?
Und man nimmt sich auch mehr Zeit.
Ja.
Ja, und dann können natürlich die Verdauungssäfte viel besser angreifen.
Okay.
Ja. Also das Kauen und das Zerkleinern, das hat schon seine Bedeutung.
Ja. Das Hungergefühl nimmt ab.
Das Hungergefühl, wenn man sich mehr Zeit lässt, spürt man natürlich früher, dass man das Hungergefühl nimmt später ab, als man jetzt als man isst. Also wenn Sie schlingen, dann schlingen Sie meistens zu viel.
Mhm.
Ja? Okay. Ja, und das ist weit verbreitet.
Ja. Wir haben ja auch in unserem Vorgespräch, was ich schon sehr spannend gefunden habe,
ja.
Sie sehen ja das Fasten jetzt nicht nur als Reduktion der Nahrung.
Nein.
Sondern ja auch als Reduktion des Geistes.
Ja.
Das heißt, ja. Dieser holistische Ansatz. Ja. Ich würde da jetzt gerne ein Zitat noch bringen. Mahatma Gandhi sagte, die Fastenzeiten sind Teile meines Wesens. Ich kann auf sie ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. Was die Augen für die äußere Welt sind, ist das Fasten für die innere. Und er sagt, bewusst sind Teil meines Wesens. Damit spricht ja. er ja das Wesen in seiner physischen, aber auch in seiner psychischen Komponente an. Mhm. Ja. Wie sehen Sie das, das holistische Fasten?
Also ich kann das sehr, sehr gut teilen und sehr, sehr gut nachvollziehen. Das Fasten ist halt mehr als ein kontrollierter Nahrungsverzicht, viel mehr. Allerdings bedarf es dazu, dass das Fasten, dass man fastenzentriert ist, ja, und dass man das Fasten eben so nutzt, um letztendlich, ja, wie soll ich sagen, einen Ausstieg aus dem Alltag zu haben, dass man eben in einer geschützten Umgebung fastet. Und dass man eben auch in dieser Umgebung reizarm und die Zeit hat, mit sich selbst in Klausur zu gehen. Mhm. Ja? Und von daher ist ja auch das Fasten in der Klosteratmosphäre so, wird von vielen Fastenden als angenehm empfunden, weil diese Atmosphäre dann dazu beiträgt, dass man wirklich runterkommen kann. Ja? Mhm. Und dass dieses Beschäftigen mit sich selbst, ja, notwendig ist, um vielleicht einen Reset-Knopf letztendlich zu drücken. Und das beschreiben eigentlich viele Fastenden, die das so machen, die also dieses längerfristige Fasten machen mit Vorbereitung, Fastenphase und dann Nachbereitungsphase, dass sie wirklich wieder mehr Energie bekommen, gelassener werden, stressresistenter, also die Resilienz steigt enorm. Mhm. Und das kann man eben durch ein, ich will nicht sagen Begleitprogramm, weil das Wort Programm mag ich in diesem Zusammenhang gar nicht. Man soll sich zu nichts mehr oder weniger gezwungen fühlen während des Fastens. Das muss alles aus einem selbst kommen und nicht letztendlich in Aktionismus verfallen während des Fastens. Das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, sondern man kann es, wenn es einem gut tut. Mhm. Und dieses Gefühl zu entwickeln, das ist eigentlich dann das Nachhaltige. Mhm. Ja? Und das würde auch mehr oder weniger beim Stoffwechselgesunden auch eine unheimlich präventive Wirkung haben. Mhm. Und dieses Einbauen des Fastens in die Primärprävention würde unserem Gesundheitswesen, welches ja rein kurativ ausgerichtet ist und nicht präventiv, würde sehr gut stehen, zumal ja auch das Fasten eigentlich einfach und umzusetzen ist. Ja. Mhm. Man braucht also nicht viel Mittel. Man braucht eine nette Umgebung, man braucht einen Betreuer, der eine Gruppe Fastender betreut und auffängt, weil während des Fastens können natürlich auch Dinge in Gang gebracht werden, die vielleicht, mit denen man sich beschäftigt. Mhm. Und die Leute oder die Menschen, die häufiger fasten und eigentlich immer den Ablauf gleich machen, sagen immer, das Fasten war ganz anders. Weil man ja in einer anderen Lebensphase ist, wenn man jährlich einmal fastet. Man kommt ja unter ganz anderen Voraussetzungen zum Fasten und man stößt ganz andere Prozesse an. Mhm. Man bekommt neue Ideen, man sieht vieles gelassener, schöpft Energie und tut noch was für die körperliche Gesundheit. Ja? Mhm. Also alles zusammen könnte man wirklich das Fasten, also das, ich sag mal jetzt das richtige Fasten, ja, dem sollte man wesentlich mehr Bedeutung beimessen, aber immer im Kontext mit der Ernährung. Und die Ernährung sollte eben, wie gesagt, sein, dass man eben ein Bewusstsein entwickelt für seinen eigenen Stoffwechsel, aber auch die Individualität berücksichtigt, nicht alle sind gleich, ja, und dann eben auf eine erfahrene Person da zurückgreifen kann, die einem da auch entsprechend vielleicht Tipps geben kann, wie man bestimmte Situationen meistert während des Fastens. Und dann wird man sehen, dass man immer wieder fastet. Ja? Mhm. Ja?
Mir wurde das in einigen Gesprächen beschrieben, dass die Fastenden viel Klarheit bekommen haben im Rahmen eines Fastenprozesses. Also und was mir auch immer beschrieben wurde, ist, also was ich sehe, ist, dass viele Menschen ein Problem haben, wirklich runterzukommen.
Ja.
Die Zeit ist so schnell, es sind so viele Impulse, es ist so ganz, es ist einfach viel. Ja? Es wird immer schneller.
Genau.
Und da scheint ja jetzt laut Ihrer Erzählung eigentlich Fasten ein sehr adäquates Mittel zu sein, nicht nur um körperlich fit zu sein oder fit zu werden oder zu bleiben, sondern auch geistig, also emotional, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was man sieht bei den Fasten, ist, dass letztendlich bestimmte Prozesse etwas verlangsamt ablaufen. Mhm. Ja? Und das sollte man auch akzeptieren. Ja, das heißt also, man kommt zwangsweise auch in eine erzwungene Ruhephase. Und das ist aber auch ein bisschen verschieden, je nachdem, von welchem Ausgangslevel man da hinkommt. Wenn man aus einer ganz stressigen Phase zum Fasten kommt, brauchen die Menschen in der Regel etwas länger. Und sie werden dann in den ersten Tagen total nervös und das fällt dann irgendwann von ihnen ab. Und in diese Phase muss man kommen, sonst, ja, und je nachdem, wie das Stresslevel vorher war, kann das schon etwas länger dauern. Aber das ist auch gerade das, was die Fastenden dann wollen, dahin zu kommen, weil sie dann auch wieder Kraft schöpfen können und Dinge etwas nüchterner sehen und etwas klarer. Also diese Klarheit ist ganz offensichtlich. Ich kenne eigentlich fast niemand aus meiner Erfahrung, der gefastet hat und diese Erfahrung nicht teilt. Ja? Und das ist eigentlich was sehr, sehr Positives. Ja.
Ich glaube, ich muss mir auch sagen, Sie sind nicht nur jetzt in ihrer Expertise da, sondern Sie fasten ja selbst jedes Jahr.
Ja.
Ein bis zweimal, glaube ich, oder?
Ja. Also mindestens einmal. Ja. Aber gut, wie gesagt, die Ernährung sonst, da sollte man auch drauf achten. Aber das Fasten, die Fastenzeit will ich mir also nicht nehmen lassen, weil das ist ein Jungbrunnen.
Für Körper, Geist und Seele.
Für Körper, Geist und Seele, genauso. Und von daher bin ich eher ein Anhänger, nicht dieses Fasten im stillen Kämmerlein. Weil das kann sehr öde sein oder ist sehr öde. Und wenn man in der gewohnten Umgebung ist, dann hat man so viel Ablenkungen. Und das ist dann meiner Meinung nach verfehlt das dann den Sinn des Fastens. Ja.
Jetzt würde ich noch gerne die gängigsten Falschannahmen, was Sie so aus Ihrer Erfahrung gehört haben zum Thema Fasten. Was ist eigentlich der größte Blödsinn, der über das Fasten gesagt wird?
Ich will mal einen Punkt nennen, und zwar, dass das was künstlich Herbeigeführtes ist. Und dem muss ich immer entgegnen, die Zeiten von Nahrungsknappheit sind in Zeiten der Menschheitsgeschichte eigentlich die Regel gewesen. Und nicht die Zeiten, wo man unbegrenzt Nahrungsmittel zur Verfügung hatte und dann noch Nahrungsmittel mit einer doch sehr zweifelhaften Zusammensetzung. Ja, das heißt also, diese Falschannahme, die ist eigentlich weit verbreitet. Und wir sind gerade von unserem Stoffwechsel eher auf Mangel eingestellt. Also wir können Mangel ganz gut verkraften und können natürlich nicht übermäßiger Mangel. Man sollte sich nicht jetzt eben so lange hungern, ja. Aber wir haben Reserven und wir können auch länger als 10 Tage fasten. Also da gibt es also auch Beispiele von viel längeren. Aber das würde ich nur im Extremfall machen. Also 10 Tage Fasten reicht in der Regel aus, um da reinzukommen. Man muss in diese katabole Phase kommen. Also das ist eine Falschannahme, die weit verbreitet ist. Dann ist eine weitere Falschannahme, dass man so viel Muskulatur verliert und dass man das nie mehr wieder aufbauen kann. Da gibt es viele Messungen, die genau das Gegenteil beweisen. Ja? Das heißt, also, nach dieser initialen Phase von 3-4 Tagen, dann reduziert der Körper das selbst, stellt sich dann in Ketonkörperstoffwechsel um. Und das ist eine sehr proteinsparende, mehr oder weniger Weg. Und außerdem haben wir nicht nur Muskelprotein, sondern wir haben auch andere Proteine, die durchaus mal abgebaut werden sollten, ja, um es grob zu sagen. Ja, und dann nach letztendlich dem erfolgten Fasten baut man das alles wieder auf. Also da kann man diesen Muskulaturverlust gut verkraften. Ja, gut verkraften. Das ist vielleicht so ein weiterer, weit verbreiteter Falschannahme. Ja.
Herr Professor Engel, was ist für Sie eigentlich so ein ganz zentraler Faktor des Fastens, der oftmals übersehen wird, aber wirklich ganz essentiell ist? Also so ein wirklicher Vorteil des Fastens?
Da muss man unterscheiden zwischen dem Fasten beim Gesunden, was eher präventiv zu sehen ist, und dem Fasten bei gesundheitlich Eingeschränkten. Und die besten Ergebnisse zeigen eben das Fasten bei Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, allen voran der chronischen Polyarthritis. Und da gibt es eindrückliche Beispiele, wie die Entzündungsparameter abnehmen. Und das ist eindeutig klinisch dokumentiert, dass letztendlich die Entzündungsparameter deutlich abnehmen können und dadurch natürlich auch die Pharmakotherapie anders durchgeführt werden kann. Es kann also dazu führen, dass ein Mensch mit chronischer Polyarthritis deutlich weniger und im Extremfall sogar gar keine Medikamente mehr nehmen muss, in Kombination mit einer Ernährungsumstellung. Und das ist eine sehr, wie soll ich sagen, ermunternde oder motivierenden Ausblick, dass man eben durch Fasten auch das Wohlbefinden und die Erkrankungen auch. Also das therapeutische Fasten spielt da auch eine ganz große Rolle. Ja? Also Einsatz von Fasten zur Therapie, nicht nur zur Prophylaxe.
Ja. Ein Punkt, den ich noch gern besprechen würde, so jetzt zum Schluss, ist, es gibt ja den Jojo-Effekt, den ich auch immer höre. Leute fasten und dann tritt der Jojo-Effekt ein.
Genau.
Der entsteht durch diese Nicht-Nachbereitungsphase in der Fastenzeit oder wie kann man das verstehen?
Wenn das alles so gut untersucht wäre, dann könnte man da vielleicht eine eindeutige Antwort geben. Ich will es mal so sagen, dieser Jojo-Effekt, stellen Sie sich vor, Sie haben 40 Jahre lang sich falsch ernährt und Ihr Körper ist mehr oder weniger auf diese falsche Ernährung geprägt. Und jetzt wollen Sie innerhalb kürzester Zeit eine Mangeldiät machen. Meistens sind das ja Diäten, die man so empfiehlt. Und dann hat man einen kurzfristigen Erfolg und dann fällt man in die alten Gewohnheiten zurück. Der Körper ist runtergefahren auf einen niedrigeren Grundumsatz und dann geht es umso schneller wieder hoch. Das ist dem ganzen System geschuldet. Wenn man allerdings beim Fasten es schafft, seine Ernährungsgewohnheiten zu ändern und vielleicht auch ein wenig Bewegung in seinen Alltag einzubauen, das heißt nicht, dass man Leistungssport machen muss, aber ein bisschen Bewegung, dann ist das allemal ist das besser. Also die Erfahrung, die ich oder kenne von Fastenden, dass natürlich das Gewicht wieder zunimmt, weil man doch innerhalb dieser 10 Tage einiges an Gewicht verliert. Aber das muss man auch relativieren, weil da die Kohlenhydrate relativ rasch abgebaut werden und dadurch auch ein hoher Wasserverlust mehr oder weniger auftritt, nimmt man doch 1 Kilogramm ab, ohne auch nur 1 Gramm Fett abgenommen zu haben. Sondern das ist hauptsächlich, sind das die gespeicherten Kohlenhydrate, die noch zusätzlich Wasser binden. Wenn man dann wieder nach dem Fasten wieder Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann nimmt man innerhalb von 1-2 Tagen, sieht man dann 1 Kilo auf der Waage, dass es mehr ist. Und dann denkt man, oh Gott, aber das ist normal. Das ist eigentlich nur das Wasser und die Kohlenhydrate, die man dann wieder eingelagert hat. Also am besten ist es, die Waage etwas nach hinten zu stellen, sondern einfach sein Körpergefühl sprechen zu lassen. Und das Körpergefühl gibt einem dann meistens mehr Auskunft darüber, wie es einem geht, als jetzt auf so eine Waage zu sich zu stellen. Ja? Weil wenn man diese Fastenphase überstanden hat, sage ich mal, und gut überstanden hat, dann hat man so ein gutes Körpergefühl, dann muss man das nicht auf der Waage unbedingt dokumentieren. Ja? Also direkt nach dem Fasten nimmt man gleich wieder, nimmt das Körpergewicht um mehr als 1 Kilo zu, wenn man sich wieder mit Kohlenhydraten ernährt und Wasser halt dann im Körper gebunden wird. Ja? Also sind ganz interessante Befunde. Von daher würde ich sagen, diese strikte Körpergewichtskontrolle, das ist meistens nicht notwendig. Also man sollte jetzt nicht stoisch auf eine Waage sich stellen und sagen, oh, jetzt habe ich 300 Gramm abgenommen. Das sagt nämlich überhaupt nichts aus. Weil da sind so viel andere Faktoren spielen da eine Rolle, wie das aktuelle Körpergewicht ist, nicht nur die Fettmasse. Und von daher würde ich das hinten anstellen. Ja.
Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, viele Menschen sehen ja das im Prinzip das auch als in der Gewichtsreduktion oder das auch als Ziel, das macht natürlich auch Druck. Und dabei, so wie ich Sie jetzt eigentlich verstanden habe, ist ja Fasten ein Reinigungsprozess, eben auch für Körper, Geist und Seele, aber auch ein Impuls, um sozusagen seine Ernährungsgewohnheiten neu aufzusetzen. Ja. Wo ich auch schon mit anderen Wissenschaftlern jetzt gesprochen habe, dass ja die Ernährung die Basis auch für zahlreiche Zivilisationskrankheiten einfach ist oder für ein Wohlbefinden.
Ohne Zweifel.
Und dass das ja wirklich ein guter Impuls sein kann, um da vorzubeugen und auch aus seinem Alltag rauszukommen.
Ja, genau. Und andere Reize zu bekommen. Und auch in dem Austausch mit anderen Fastenden kriegt man ja auch ein Problembewusstsein. Wo haben andere Probleme und wie haben die das gemacht?
Das heißt, ich bin nicht allein.
Man ist nicht allein. Und das ist ein ganz großer Vorteil, dass man, den sehe ich so, dass man in einer Fastengruppe, und in einer Gruppe von Gleichgesinnten ist und man kann sich durch diesen Austausch dann mehr oder weniger auch motivieren. Ja. Und also die Ernährungsumstellung ist meiner Meinung nach was ganz Zentrales in dieser ganzen Betrachtung und diese katabole Stoffwechsellage. Ja.
Lieber Herr Professor Engel, vielen Dank für dieses Wahnsinnsgespräch. Ich bin ganz, ganz beeindruckt und auch inspiriert zu fasten.
Ja. Das wäre schön.
Ich werde jetzt noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Zitat von Mahatma Gandhi hier vortragen, weil ich glaube, es ist ein guter Schlusspunkt. Mahatma Gandhi sagte, die Fastenzeiten sind Teile meines Wesens. Ich kann auf sie ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. Was die Augen für die äußere Welt sind, ist das Fasten für die innere. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und freue mich darauf, Sie beim nächsten DPU-Podcast begrüßen zu dürfen.